Hallo und Servus bei Sichtbar sein auf deine Weise. Der Podcast für introvertierte und kamerascheue Coaches, die mit ihrem Business die Welt verändern wollen. Oder zumindest ihre eigene. Mein Name ist Kerstin Sommer und wenn du deine KundInnen online für dich gewinnen und authentisch und ohne Verbiegen auf Social Media sichtbar werden willst, dann bist du hier genau richtig. Sichtbar sein, das Freude macht, das geht und hier lernst du wie.
Ja, hallo in einer neuen Folge von Sichtbar sein auf deine Weise. Heute bin ich nicht alleine, heute gibt's wieder ein Interview zum Anhören und zwar mit der Alexandra Gillig-Brandstätter. Und sie ist wirklich ein Phänomen und ich frage mich immer, wie schafft sie das alles? Die liebe Alexandra ist nämlich Tierärztin, Reitpädagogin, Lebens- und Sozialberaterin und Autorin. Am Podcast hat's auch noch, also ja, ich glaube, du weißt, was immer wovon ich rede. Sie ist wirklich ganz besonders und ich freue mich, dass sie bei mir bei Sichtbar sein zu Gast war. Das Video ist schon, also beziehungsweise die Aufnahme von dem Interview ist schon aus dem August. Aber nichtsdestotrotz ist das Gespräch nach wie vor total wertvoll für dich, wenn du überlegst, wie du sichtbar werden kannst, weil darüber plaudern wir ganz viel, aber vor allem auch über den Werdegang von der Alexandra. Wie du dir vorstellen kannst, ist das Gespräch ein bisschen länger geworden, deshalb wird das auf zwei Teile aufgeteilt. Das heißt, du hörst jetzt Teil 1 und nächste Woche kommt dann Teil 2 des Interviews und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Interview zu meiner Serie Sichtbar sein auf deine Weise. Und heute habe ich die liebe Alexandra Gillig-Brandstätter bei mir. Sie ist, wie ihr mit aufzählen, jetzt nicht fertig, Tierärztin, Reitpädagogin. Sie macht pferdegestütztes Coaching. Sie ist Lebens- und Sozialberaterin. Sie ist Podcasterin und Autorin, Mama von 3 Kindern und ja, eine der Frauen, wo ich mich frage, wie schafft sie das? Also, liebe Alexandra, stell dich mal gerne vor und beantworte vielleicht die Frage, wie schaffst du das alles auf deinen Hut zu bringen?
Ja, hallo, liebe Kerstin, danke für die Einladung. Und ja, es geht. wie ich das schaffe, keine Ahnung, gute Planung, gute Einteilung. Und vor allem viele Puffer dazwischen für alles das, was man nicht vorhersieht.
Das ist eine gute Idee. Als Mama wahrscheinlich dann umso geübter darin, oder so, diese Zeitpuffer.
Genau. Also Flexibilität ist, glaube ich, eine meiner wichtigsten Eigenschaften oder Improvisation, je nachdem, wie man es nennen will.
Ja, Wahnsinn. Wie war denn so dein Weg? Also wenn ich jetzt raten würde, würde ich sagen, mit der Tierärztin hat es begonnen oder was gab es davor vielleicht schon was anderes, von dem wir noch nichts wissen?
Ja, vorher gab es noch viel. Nein, davor gab es tatsächlich nur ein kurzes ein Sidestep zu einem anderen Studium zu technischer Chemie. Und dann eine kurze Laufbahn als tierärztliche Assistentin in einer Praxis von einem Kleintierpraktiker in Graz und dann war das Studium der Veterinärmedizin, genau.
Okay, und dann hast du deine Kleintierpraxis, wie ist denn das überhaupt, macht man sich da gleich selbstständig oder hast du dann nur woanders gearbeitet?
Ich habe dann in der gleichen Praxis noch einmal gearbeitet, wo ich davor als Assistentin gearbeitet habe, da war ich dann angestellt, ich glaube 1,5 Jahre lang. Und habe auch zuerst mit dem Gedanken gespielt, sie zu übernehmen. Es hat sich dann etwas zerlaufen und bin durch einen Notdienstpatienten dann nach Ligis gekommen und habe gefunden, dass das da so ein schönes Plätzchen ist. Und dann habe ich dann halt ein Haus gebaut mit Praxis-Intus, genau.
Ah, okay, das heißt, du hast die Praxis da, wo du wohnst, mehr oder weniger. Das ist ein bisschen Zeitersparnis, oder?
Ja, und wegen den Kindern war es auch durchaus, also es ist durchaus praktisch. Es war am Anfang ein wenig gewöhnungsbedürftig, so Zeitung holen im Bademantel ohne Zaun, nicht so gut. ja, wir haben jetzt einen Holzzaun, 2 Meter lang. Jetzt ungefähr. Okay. Ja, also Privatsphäre war mir dann doch etwas wichtiger, als dass ich dann am Sonntag um was in der 7 in der Früh dann im Bademantel eine Wurmtablette verkaufen soll. Ja. Aber es ist natürlich durchaus praktisch, vor allem, weil ich war ja lange Zeit alleinerziehend mit den dreien. Und dann nur runterzugehen im gleichen Haus zur Arbeitsstelle ist natürlich wesentlich besser, als wenn ich jetzt wohin fahren hätte müssen.
Ja, das glaube ich. Und wie war dann so der Weg zu deiner, ja, ich sage jetzt mal, Coaching-Karriere? Ist es dann über die Tiere, über die Pferde gegangen? Oder wie würdest du sagen, dass es da begonnen hat mit deinen, ja, durchaus breiten Angebot, sage ich jetzt mal, das Coach
Ja,
sein ist.
die Grundursache war meine erste Tochter, die Geburt meiner ersten Tochter. Da ist bei mir sehr viel passiert, mit dem das Buch auch zu tun hat. Und wie die Kinder dann größer waren, war mein Wunsch zurück, wieder ein Pferd zu haben. Also erstmalig ein eigenes Pferd, sagen wir so. Und es hat sich dann langsam entwickelt. Wir haben dann das erste Pferd gekauft und ich war bei einer Freundin eingestellt, die Reitpädagogik gemacht hat. Und da habe ich gesehen, was bei meinen Kindern alles passiert ist, dadurch, dass sie dort Reitpädagogik machen durften. Und somit habe ich mit diesen Ausbildungen angefangen und dann sind sie immer mehr Pferde geworden. Und ich bin irgendwann draufgekommen, dass, also meine eigentliche Vision ist es ja, Kinder von, also dass sie ohne unsere Altlasten aufwachsen können. Und ich bin dann irgendwann draufgekommen, es geht nicht, ohne dass ich mit den Eltern arbeite. Mit den Kindern geht natürlich schon und es geht ein bisschen was, aber es ist nicht nachhaltig, weil natürlich das Bindeglied dazwischen fehlt. Und dann habe ich mir damals überlegt, was kann ich machen mit meinen Pferden, dass ich an die Erwachsenen rankomme. Und dann bin ich auf das pferdegestützte Coaching gekommen. Das habe ich dann gemacht, die Ausbildung bei der Mareike Arendt. Und dort habe ich dann Blut geleckt, weil sie gemeint hat, ich würde mich doch so gut als Lebens- und Sozialberaterin eignen und ich soll mir das einmal anschauen, ja. Und so kam das erste Seminar und daraus folgte dann das Ganze. Also, ja, Lebens- und Sozialberaterin und Mentaltrainerin und systemischer Coach und NLP-Practitioner. Und wie ich das Ganze dann abgeschlossen gehabt habe, nebenbei, neben der Praxis und allem, das war schon etwas anstrengend, würde ich sagen, weil es noch dazu in Krems an der Donau war. Also, ich bin ja in der Weststeiermark, also nicht gerade der nächste Weg. Und danach waren dann meine Kinder eigentlich alle drei in der Pubertät. Und da haben mir alle Ausbildungen noch nicht wirklich was gebracht. Und dann habe ich den Familiencoach noch angehängt. Und ja, mittlerweile habe ich 7 Isländer und arbeite sehr viel pferdegestützt, aber auch ohne Pferd und habe auch eine eigene Membership inzwischen gegründet. Also es gibt einen Online-Kurs in 12 Monaten von mir. Habe das Buch geschrieben. Und mache jetzt noch die Ausbildung zur Profilerin in Feel Good Management und Culture Development.
Unglaublich. Ich kann Stress und zuhören. Also, ja, aber ja, spannend auf jeden Fall, was sich so ergibt damit an Schritt sozusagen, also dass du halt da gesagt hast, du willst mit Pferden arbeiten und halt beim Kind halt gesehen hast, Reitpädagogik, das wirkt was. Ist eigentlich ein Unterschied zwischen, also, oder was ist der Unterschied zwischen Reitpädagogik und pferdegestütztes Coaching? Ich meine, für mich ist es ja irgendwie ähnlich, aber gibt es da Unterschiede?
Reitpädagogik heißt eigentlich, dass dieser spielerische Umgang mit dem Pferd, das heißt, du bringst eigentlich Kinder, also ich mache es ja mit Kindern, du bringst Kinder das Pferd näher, sozusagen. Und das Ganze spielerisch, das heißt, man holt das Pferd mit dem Kind, man putzt das Pferd mit dem Kind, dann gibt es dadurch, dass man näheren Körperkontakt zum Pferd, es gibt Gurt und Decke zum Obensitzen, also keinen Sattel. Ich fange da schon mit 2-jährigen Kindern an. Und dann macht man also beim Reiten sozusagen Spiele und kann dann also bei diesen Spielen und bei dieser Arbeit mit dem Pferd und mit dem Kind aber auch Defizite ausgleichen. Ist jetzt egal, ob das jetzt Konzentrationsschwierigkeiten ist oder ob das ADHS ist, ob das autistische Kinder sind, also Autismus-Spektrum-Störung-Kinder. Da war auch mein Konnex zum Autismus, der im Buch ja dann auch wieder kommt. Und oder mit Beeinträchtigungen, also es geht alles. Da gibt es Kinder, die haben Wachstumsstörungen, es gibt Kinder, die haben einfach schwere Operationen gehabt und müssen das noch ausgleichen. Oder es gibt Kinder, die haben Gleichgewichtsstörungen. Ich habe ganz viele Kinder mit ADHS und Kinder mit Gleichgewichtsstörungen und vor allem auch Konzentrationsstörungen. Das macht so circa die Hälfte von meiner Arbeit aus und die andere Hälfte sind Kinder, die einfach nur mit dem Pferd Zeit verbringen wollen, die das auch als Vorstufe zum Reiten nehmen, weil Reitunterricht dürften die meisten erst mit 6, 7 anfangen, auch in anderen Stellen. Das ist so quasi für sie der Weg, um mit dem Pferd schon umzugehen, um schon am Pferd oben zu sitzen, um schon zu reiten. Und sie lernen da sehr gut diesen unabhängigen Sitz, ja, so dass sie die Hände frei vom Körper sozusagen bewegen können, während sie am Pferd sitzen. Das heißt, die Kinder, die dann von uns in den Reitunterricht wechseln, die tun sie wesentlich leichter dann beim Reiten lernen auch.
Okay. Und hast du die Pferde auch bei dir daheim oder hast du an die Wand?
Jein, also ich muss von meinem Haus, also ich bin mit beiden in der Weststeiermark, aber ich bin mit meiner Praxis in Ligist und die Pferde sind am Rheinischkogel, das sind so 12 Minuten entfernt.
Ja, also
Genau.
alles in der Nähe. Ja,
Ja,
spannend. Also ich habe
das
das ja
bin ich
schon
dann auch
oft.
schuldig, das pferdegestützte
Ja,
Coaching,
genau.
Prinzip
Ja.
Reitpädagogik. Da ist es so, dass du das Pferd als Co-Coach nimmst, sozusagen. Das heißt, das Pferd hilft dir anzuzeigen, was in deinem Coachie oder in deiner Klientin los ist. Das heißt, du stellst zum Beispiel eine Frage, ja, und die Klientin versucht es zu überspielen, ja, zum Beispiel. Oder will jetzt nicht gescheit auf, oder sie wühlt sie auf, oder es freut sie innerlich, was auch immer, ja, und du siehst das schon am Pferd.
Ja.
Und die Pferde spiegeln das teilweise, man kann sie aber auch als Metaphern einsetzen, was einmal sehr interessant ist, zum Beispiel als Ehemann, als Kind, keine Ahnung, Arbeitskollege. Man kann Hindernisse aufbauen. Also es gibt unzähligste Möglichkeiten. Es war noch nie ein pferdegestütztes Coaching gleich wie das andere. Es ist einfach so, dass Pferde dadurch, dass sie diese Fluchttiere sind und sich auch wirklich, also kilometerweit ist jetzt übertrieben, aber wirklich sehr viele Meter weit untereinander verständigen können, sind sie da sehr fein von ihren Antennen, dass sie spüren, was in einem vorgeht. Ja, also und sie zeigen das einfach. Also wenn zum Beispiel wer traurig ist, sie kommen dann näher, sie lehnen sich an, so quasi. Also es ist ganz, ganz wirklich unterschiedlich, was sie so spiegeln. Ich habe einmal eine Klientin gehabt mit Erschöpfungszuständen, die hatte dann tatsächlich Angst, dass das Pferd sie hinlegt, weil es da wirklich fast so weit war. Die war so fertig und das Pferd ist immer niedriger geworden. Also es ist ja wirklich sehr faszinierend, was da alles möglich ist.
Ja, darüber habe ich eben schon ein bisschen was gehört von verschiedenen Seiten auch, dass das halt eben so spannend ist. Ich habe es ja selber jetzt noch nicht erlebt, aber halt, dass halt die so stark reagieren, die Pferde. Und eine Kollegin von mir, also eine ehemalige Kollegin von mir, hat mir das auch gesagt, die hat ein eigenes Pferd, dass das halt, die haben sich gemeinsam coachen lassen, damit sie lernt, quasi ein bisschen, wie soll ich sagen, cooler zu werden, dass das Pferd auch cooler wird. Also da mussten sie halt in diese Richtung arbeiten, damit sie das Pferd ein bisschen entspannt war irgendwie, weil der, in dem Fall, der zu coachen, der war. Aber das ist schon sehr spannend. Und da fällt mir jetzt ein, ich meine, ich finde, Hunde sind ja auch sehr sensibel. Das ist jetzt ein Beispiel, mit dem ich ein bisschen einen Bezug habe. Warum glaubst du, eignen sich trotzdem Pferde da nur umso besser für zum Beispiel so im Coachings?
Ja.
Weil ein Hund reagiert ja auch sehr. Wenn ich jetzt gestresst bin, ist der Hund ja auch gestresst. Oder die merken ja genauso, wenn es mir nicht gut geht oder sonst irgendwie.
Ja, sicher dadurch, dass Pferde Fluchttiere sein, also dass sie einfach viel feinere Antennen haben, die merken diese kleinsten Regungen. Das ist wurscht, ob das unsere Mimik, unsere Gestik oder unsere Stimme ist. Sicher merkt der Hund auch viel, ja. Aber sie sind es gewohnt, es blitzschnell umzusetzen. Beim Hund kann es dann schon sein, dass du traurig bist, der kommt dich trösten, was auch immer. Und ich meine, ich sprich dir nichts dagegen, mit dem Hund da zu arbeiten. Aber es ist einfach, Pferde sind da anders. Sie sind da viel feiner im Spiegeln her.
Eben, und sie spiegeln halt dann tatsächlich wahrscheinlich, also es ist nicht so wie so ein Reagieren auf den Menschen mit der halt anderen Verhalten, um die zu trösten halt, sondern halt wirklich zu sagen,
Nein,
okay, also
nein,
das finde ich nämlich wirklich extrem spannend.
genau.
Das heißt, die spüren das, wie
Ja.
es den Menschen einfach geht, ne?
Genau.
Work. Gut, also pferdegestütztes Coaching, Mentaltraining und Coaching. Also das fließt ja, also Mentaltraining, vielleicht wenn ich das schon da habe, erklärst du uns auch kurz den Unterschied zwischen den beiden. Vielleicht einfach nur ganz kurz, willst du unterscheiden?
Mentaltraining ist einfach, dass man sich diese ganzen Sachen quasi zunutze macht, zu was unser Gehirn fähig ist. Mal auf das kurz runtergebrochen. Und da gibt es ganz viel dazwischen, dass wir manchmal gar nicht so wahrnehmen, ja. Und es ist ja so, dass das Mentaltraining besagt ja auch, dass wenn du dir nur vorstellst, dass du zum Beispiel eine körperliche Übung machst, dass du nur mit der Vorstellung, je besser diese Vorstellung davon ist, diese Muskeln auch wirklich trainieren kannst. Und das ist so quasi ja die Grundlage vom Mentaltraining. Das heißt aber nichts anderes, als dass unser Hirn genauso quasi ein Muskel ist, den man trainieren kann. Das heißt, man kann Bahnen neu verschalten, man kann Gewohnheiten ablegen, man kann auf ein bestimmtes Ziel hin trainieren. Wieder sehr stark im Mentaltraining, auch um Ziele und um
Ja.
Training. Genauso wie um Ängste, zum Beispiel Prüfungsangst und so. Das geht super mit Mentaltraining.
Ja.
Solche Sachen. Genau. Und beim Mentaltraining, also Training und Coaching, der Unterschied ist ja das, was beim Training quasi gibst du die Vorlage, was zu tun ist
Ja.
sozusagen, und man trainiert das Schritt für Schritt. Und Coaching ist, dass du eigentlich den Coach begleitest und der halt aber selber seine Arbeit macht. Ja. Also der beste Coach ist der, der sich also quasi blöd stellt, hat es immer geheißen. Also da muss der Coach selber die Arbeit machen, sozusagen.
Es ist mehr mit Fragen stellen, oder? Also wenn sie so, oder halt
Genau,
so.
also sind den Coach dazu bringen, dass er seine Ideen auch ausspricht und halt selber draufkommt, in seinen Lösungsraum seine Ideen sucht und das auch findet. Also das ist keine Vorlage sozusagen, sondern da ist halt wirklich, da soll man dazu angeregt werden, quasi das selber, seine Lösungen selber zu finden. Und das ist irrsinnig wichtig, weil keiner kennt sich selbst so gut, wie man sich selbst kennt.
Ja, das
Also du
stimmt.
kannst von außen noch so viel sagen und tun, wenn das von innen herauskommt, was die Lösung ist, weil die Lösung, sagt man so schön, die ist immer schon da. Und wenn die aber schon da ist, kenne ich sie nicht, aber der Klient oder die Klientin kennt sie, ne? Und dann wieder zum Unterscheiden von der Beratung, ja, wenn ich jetzt eine Paarberatung habe oder ein Familiencoaching, da ist es dann schon so, dass es so mehr oft in die Beratung auch geht, wo du dann wirklich teilweise gefragt wirst, wie, was, wann, ja, oder wenn jetzt beim Profiling, wenn du so Persönlichkeitsaspekte bestimmst und dann das durchgehst, das ist natürlich ein bisschen wieder andere Liga, ja, weil da muss ich natürlich mehr klären und hinführen. Es ist wirklich beratet und begleitend.
Da musst du ein bisschen mehr wissen, auch wahrscheinlich, oder? Also so vom Hintergrund her, oder?
Ja, Beratung ist schon so, dass du dann auch was anbieten kannst, buffetmäßig, ne? Also, dass du wirklich Sachen weißt und Vorschläge machst, was man tun könnte an Übungen und so weiter, ja.
Gibt es irgendwas, was du am liebsten machst? Ich meine, bist du jetzt sehr breit aufgestellt? Oder was du aktuell am liebsten machst? Vielleicht kann man es auf das irgendwie eingrenzen.
Naja, es ist, also wenn ich an meinem Thema, also meinem Kernthema dran bin, also das ist wirklich diese emotionalen Blockaden zu lösen, ist es mir im Prinzip egal wie. Also ich mache es sowohl gern online, als ich mache es gern wirklich von, also 1:1. Und natürlich liebe ich es, wenn es mit den Pferden geht. Also wenn du mich wirklich fragst, du müsst jetzt eins heraussuchen, dann wären es diese exklusiven Wochenenden. Also ich liebe es, jemanden 1:1 3 Tage bei mir zu haben und mit den Pferden auch zu arbeiten, weil man so tief in die Welt dieses anderen eintaucht und dem so nahe ist, dass da so viel auch passiert und weitergeht und es gibt so viele magische Momente. Und wenn man da die ganze Zeit dabei ist, ja, dann ist so viel möglich an einem Wochenende. Das ist unwahrscheinlich. Also es erstaunt mich immer wieder. Also nicht nur mich, sondern die Klientin auch.
Ja, aber das ist ja das Schöne an der 1:1-Arbeit. Also das ist ja was ich halt auch so schätze, dass man halt eben, ich sehe mich ja auch als Begleitung, also es ist halt nicht vergleichbar jetzt mit einem Coach oder so, aber es ist ja halt doch ein Training und das geht über mehrere Wochen und also es ist schon, also wie soll ich sagen, ich nenne es halt VIP-Begleitung, aber es ist tatsächlich so, die haben halt da wirklich einen gewissen Platz eine Zeit lang in meinem Leben und es ist dann halt sehr spannend, wenn sie dann eben langsam selber anfangen zu gehen, Flüge werden oder wie auch immer man das jetzt beschreiben mag, aber wenn dann die ersten Erfolge kommen oder halt diese Aha-Momente, die stellen wir bei dir in deiner Arbeit ja natürlich auch sehr spannend und wahrscheinlich auch sehr oft sehr berührend vor, oder? Weil gerade diese emotionalen Blockaden, das ist ja was,
Also ohne
also,
Taschendurchbox geht's nicht. Ohne Taschendurchbox geht's
ja.
meistens nicht. Wobei ich wirklich sagen muss, dass egal wann und egal wer, es waren immer sehr erleichternde Tränen, es waren schöne Tränen. Also es war einfach diese Erleichterung, die dann abgefallen ist und diese Erkenntnis und es durfte dann noch gehen, aber das war wichtig.
Ja. Ich meine, ich kann mir sehr vorstellen, dass man sehr viel, also emotionale Blockaden, sehr viel ja gar nicht rauslässt. Also, weil wir sind es ja
Das
gewohnt, wir
wären ja
müssen
keine
funktionieren.
Blockaden.
Bitte?
Ja, genau.
Wir müssen funktionieren, und irgendwie muss das
Ja.
Werk laufen. Und wenn man es aber dann wirklich zulässt, da mal hinzuschauen, das kann ich mir schon vorstellen, dass wir alle Dämme brechen. Also, das
Und da ist es halt so, dass das Pferd wirklich als Beschleuniger dient. Also das ist, du hast was zum Festhalten, ja, wenn es jetzt bei Klamier um den Hals fallen müsst, was ja logisch ist, ja. Aber du hast das Pferd quasi am Strick, du hast das Pferd neben dir und bei dir kommen die Gefühle dann hoch und das Pferd spürt das natürlich und kommt dann dementsprechend, ja. Und es ist einfach so viel schneller.
ja.
Ja, wenn das Pferd mit dabei ist, als wenn du es jetzt einfach nur so machst oder online machst.
Nee, ich stelle mir das eben vor, wie du vorher gesagt hast, wie ein Spiegel. Und man sieht, wie es dem Pferd geht und man denkt, Scheiße, das bin eigentlich ich. Also halt, so schaut es eigentlich in mir aus, ja. Oder Gott sei Dank, je nachdem. Das stelle ich mir schon, weil das Gott zu Tieren, also wie man auch sehr tierlieb ist, also ich stelle mir das jetzt nur gerade so vor, man denkt, das Pferd das reagiert dann so und so und dann sichert es und dann denke ich mir so, das ist aber eigentlich, geht es denn gerade so, wie es mir so geht? Ich glaube, also das stelle ich mir ziemlich heftig vor, ja. Spannend. Naja, da hast du wirklich sehr interessante Arbeit ausgesucht. Jetzt hast du ja den Kontrast, du arbeitest mit Menschen und mit Tieren, kann man ja sagen. Also
Genau.
halt in der Kleintierpraxis ist es ja, gell?
Ja,
Das heißt, es
genau.
geht wie groß? Also bis Hund oder bis.
Genau.
Okay.
Also von Maus bis Hund.
Du machst gesund. Ja, also war sicher auch, wie soll ich sagen, sicher auch eine emotionale Arbeit, oder?
Ja.
Oder kann man sich dann nochmal abgrenzen?
Ja, also das ist etwas, was man lernen muss. Tatsächlich ist es traurigerweise so, dass wir eine der höchsten Selbstmordraten haben als Tierärzte. Und ich mache jetzt im Herbst bei der Tierärztetagung auch drei Vorträge über Psychohygiene und Troubleshooting und Kommunikation. Es ist tatsächlich, es wird immer schwieriger. Also da im Land, bei mir ist es ja noch einigermaßen, sage ich jetzt einmal. Aber gerade in den Städten kommt so viel dazu, was ich da im Land gar nicht habe, ja. Und es ist wirklich so, dass wir ja, ich bin heute jetzt wieder an dem Vortrag gesessen beim Vorbereiten, dass es gerade jetzt bei meinen Vorträgen geht es um Pferdepraktiker, ja, die ja wirklich im Prinzip sehr, sehr viele Notfälle fahren müssen. Und eigentlich fahren sie von Krise zu Krise.
Ja.
Emotional schon sehr stabil sein, weil du hast nicht nur den Patient Pferd, ja, sondern du hast die Besitzer auch. Natürlich selber in einer Krise sind, ja, du hast die quasi die traumatische Krise vom Tier, du hast die Begleiterkrise von dem Besitzer oder ja, wie auch immer. Und du musst jetzt neben dem Pferd, neben der Behandlung, was auch immer, ja, musst du eine Stütze für die Besitzer sein. Und da gibt es natürlich auch wahnsinnig viel Konflikte im Nachhinein. Und wenn du jetzt den ganzen Tag zum Beispiel als Pferdepraktiker noch dazu vielleicht noch alleine, ja, also ohne Kollegen, im Auto herumfährst und von einem Pferd zum anderen fährst und da sehr viele Krisen dabei sind, da muss man schon sagen, dass man wirklich emotional sehr stabil ist, ja. Und das ist jetzt ein Augenmerk, da legen wir jetzt eh von der Tierärztekammer und von allen Seiten her großen Wert drauf, weil es leider immer wieder vorkommt. Und da reicht oft, so blöd es klingt, weil das eigentlich nur mehr Sachen sind, das Fässchen zum Überlaufen bringen lassen. Google-Bewertungen, Zeitungsberichte, die völlig aus der Luft gegriffen manchmal sind oder sehr einseitig. Natürlich, wir wissen das alle, dass jeder sein Weltbild hat. Und das, was einem auffällt oder was einer hört, von seiner Welt bestimmt ist sozusagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass viele Sachen davon total falsch sind oder wie auch immer, aber es kann dazu führen, dass da wirklich ein finanzieller Ruin da ist, wenn so Zeitungsberichte sind. Es kann sein, dass du in diesen ersten, wir kennen das ja alle, wenn wir in unserem Reptiliengehirn zurückfallen, wo der Frontalkortex weggeschossen ist sozusagen, dass man da nicht klar denken kann. Und da gibt es eben nur dieses Fight, Flight und Freeze. Und dieses in sich hineinfressen und mit diesem Kummer fertig werden, ist eines der Dinge. Und der andere ist diese emotionale Überbelastung eben, also nicht nur in der Pferdepraxis, sondern auch in der normalen Praxis, der Stress, die Konflikte mit den Leuten und die Möglichkeit, leider eben es auch durchzuführen. Und das ist, also eine ergibt das andere.
Ja.
Aber es ist ein schöner Beruf, nach wie vor, für mich besonders. Aber es hat schon Zeiten gegeben, wo ich sehr gut verstehe, dass auch sehr viele, die jetzt im Burnout sind, also wie generell Selbstständige.
Ja.
Also es gibt so Zeiten, wo es einfach zu viel wird, ja. Und diese Grenze zu finden, sich abzugrenzen, wie du schon gesagt hast, und diese emotionale Stabilität, diese Psychohygiene zu betreiben, ja. Wenn man denkt, dass zum Beispiel vom Kriseninterventionsteam, die haben selber eine Supervision, die bearbeiten ihre Fälle nach, die haben Sitzungen, wo sie alle ihre Sachen durchbesprechen. Und ich kenne verdammt viel Tierärzte und auch Selbstständige, wollen wir die Gruppe ja größer vergrößern, die niemanden zum Reden haben, die mit Sachen einfach nur mit sich allein zurechtkommen müssen oder wollen oder wie auch immer man es bezeichnen will. Und das ist das Gefährliche dran. Ja, ich muss mich austauschen können, ich muss meine Gefühle ausdrücken können, ich muss jemand sagen können, wie es mir geht oder Eindrücke von außen von jemandem kriegen, wie er das sieht. Ja, weil ich kann mir jetzt einbilden, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann, was da war, ja. Und der andere sagt, jetzt so schlimm ist das doch nicht, mein Gott. Ja, also, aber das fehlt einem, ja, wenn man nur mit sich selbst da jetzt so vor sich hinbrödelt, sage ich jetzt einmal, kann das ganz schön gefährlich werden, ja.
Ja, naja, immer, also, du sagst ja schon bei Selbstständigen halt ganz generell. Also, dieses allein, also überhaupt das EPU und dann halt, ja, und kein Team und da war es halt wirklich wichtig, ein Netzwerk zu haben oder halt Business Buddies oder im Idealfall dann sogar nur ein Coach, also wirklich der oder die halt weiß, was sie tut und da halt einfach, um so einen Perspektivenwechsel auch reinzukriegen, ne? Dass manche Dinge eben gar nicht so schlimm sind oder dass man es einfach anders betrachten kann, weil es ja wirklich diese Perspektive ja ist, die unser Leben ja dann letztlich macht, sage ich jetzt einmal. Ne? Ich kann jetzt den Regen scheiße finden oder ich kann sagen, hey, super, im Garten draußen wächst jetzt dafür oder die freuen sich alle meine Früchte draußen, dass es wieder regnet oder ich freue mich. Also das ist ja immer so, wie ich das ja an die Sache herangehe. Ne? Und da hilft es aber eben, wenn man jemanden anderen hat, wenn man selber kommt in so eine Spirale rein. Ne? Zum
Ja, genau diese Psychohygiene und diese emotionale Resilienz sind ja dieses, es ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn ich nie über Gefühle spreche, dann kann ich sie nicht ausdrücken. Weil dann kommen so Sachen, na, wie geht's denn ihr gut?
Ja,
Da gibt
genau.
es keine Nuancen, ja. Da kann ich, wenn ich das nie verwende, diesen Wortschatz oder mir bilde, was es alles für Möglichkeiten gibt, wie es mir geht, ja. Und es ist eben genau das, wenn ich über meine Arbeit spreche oder wie es mir gerade geht oder was gerade mein Problem ist, je öfter ich über solche Sachen rede, desto mehr komme ich auch in Lösungsraum, desto mehr Vokabular habe ich, desto mehr kann ich mich ausdrücken. Und das fehlt halt vielen auch schon.
Ja, sicher.
Da gibt es eine neue Studie, die sagt, dass, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht von den Menschen, wo da gibt es gewisse Gruppen jetzt, die von Jahrgang sowieso bis sowieso sich leichter tun, ihre Gefühle mit Emojis auszudrücken als mit Worten. Und
Ja.
einerseits, ja, klar, ist uns allen klar, wenn man so jetzt drüber nachdenkt, macht trotzdem sprachlos, oder? Dass man es eigentlich nicht mehr mal so gut ausdrücken können, wie man es mit Smileys ausdrücken können.
Ja, das ist wirklich, lassen wir es mal so stehen, aber das ist ja. Also ich habe nur vorher gedacht, auch, dass du ja, wie soll ich sagen, eigentlich ist ja diese Kombination ideal, oder? Dass du hast jetzt einerseits einen Job, wenn wir den Tierärztin hernehmen, der ja emotional sehr aufwühlend sein kann und sehr belasten kann. Und auf der anderen Seite hast du aber eben das Handwerkszeug dafür, um dich ja auch selbst, also ein bisschen immer, also ich sage jetzt einmal, selbst zu coachen, wird vielleicht nur begrenzt gehen, aber zumindest fällt da Sachen halt auf wahrscheinlich, so halt das. Jetzt brauche ich wen oder jetzt sollte mit wen reden oder sonst irgendwie in die Richtung. Ne? Oder du wendest halt Mentaltraining-Methoden an, die dir dann helfen, nehme ich an, oder?
Also ehrlich gesagt ist es so, dass die Pferde meine Balance sind. Also die
Ja.
sind meine emotionale Balance, das Allerwichtigste. Und ich bin ja fast jeden Tag oben an die 2, 3 Stunden, deswegen auch die braune Gesichtsfarbe. Und es macht mir, also abgesehen von meinen Kindern natürlich, ist es so, dass die Arbeit mit der Reitpädagogik, mit den Kindern mir wahnsinnig wichtig ist, weil sonst würde ich es nicht mehr tun, ja, weil zeitlich. Aber es ist eine meiner wichtigsten Säulen, weil es mir so viel Spaß macht, diesen Kindern Freude zu machen. Also dieses Leuchten von den Kindernaugen ist für mich eines der schönsten Sachen, weil ich weiß, wie wichtig diese Basis ist, diese schönen Gefühle und so weiter und diese Erdung durch das Pferd. Und das möchte ich gern so vielen Kindern ermöglichen, wie es halt geht.
Ja,
Und das ist
so
für
das
mich
ist
aber
gut.
ein Ausgleich von der Praxis. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich Praxis, Reitpädagogik, dann Coaching und dann wieder Praxis, weil dann bin ich fürs Coaching voll da und die Praxis, die rundet halt den Tag dann nur ab. Aber es ist manchmal so, dass ich dann gar keine Praxis mehr habe am Tag.
Aber das heißt, du hast, also die Praxis hat natürlich nicht jeden Tag offen und du
Na
teilst
schon,
dir.
also eigentlich schon bis auf Sonntag, aber ich habe auf Terminvereinbarung,
Okay.
weil ich so flexibel wie möglich sein muss mittlerweile
Ah,
oder auch
eben.
will. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich will oder muss. Ich will eigentlich, um mir das auch einteilen zu können. Also es ist ein fließender Übergang. Wenn ich weiß, ich habe da ein längeres Coaching, dann streiche ich bei der Ordination die Termine und so weiter.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass dir eigentlich dann in Wahrheit anders gar nicht mehr funktioniert, weil jetzt hast
Genau.
halt du eben da eben die Praxis, die so Reitpädagogik, pferdegestütztes Coaching, du hast Familiencoachings, normale Coaching, sage ich jetzt einmal, dann hast du ja nur, wie soll ich sagen, doch dann zwei Firmen, also eigentlich, ne, sagen wir mal
Drei
zwei
sind sie.
Firmen, drei, okay, drei, das muss man ja auch alles, ich meine, Marketing, keine Ahnung, also da fällt ja Buchhaltung, da fällt ja mehr zusammen, also das ist ja, da braucht es wirklich gutes Zeitmanagement und ich kann mir vorstellen, dass diese Terminlösung da wirklich eine sehr, sehr smarte ist, damit du dem eben weißt, was auf dich zukommt, weil sonst ist die Praxis offen und es ist aber eigentlich eine Zeit, wo keiner kommt oder halt weniger kommen,
Ja,
was ja eigentlich schon.
das hat sich mit Corona so ergeben. Also das mussten wir in Corona einführen. Der Corona war dann für mich der Zeitpunkt, erstens war man komplett voll, ja, also die Arztpraxen waren ja offen.
Ja.
Das heißt, wir waren etwas überflutet von Leuten und ich musste mit dem Zeitmanagement wirklich überlegen, also es ging nicht mehr mit fixen Öffnungszeiten. Und dann war halt dieser Terminkalender top. Ich habe das dann gleichzeitig, ich habe die Ordinationszeiten gekickt, ja. Ich habe gleichzeitig einen Online-Terminkalender eingeführt und habe mir gedacht, das wird nie funktionieren. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, es sind alle so begeistert. Also das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen jetzt ohne.
Super, ja.
Also
Sehr
das
gut.
war gut so.
Ja, und damit ist das hier das Ende von Teil 1 vom Interview mit der Alexandra Gillig-Brandstätter. Nächste Woche gibt es dann Teil 2 und ich wünsche dir jetzt ja, einen schönen Morgen, Tag, Abend, was auch immer, und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst bei Sichtbar sein auf deine Weise. Baba!